Wie wir Glaubensgeschwister der Demat, es ist mir wirklich eine Ehre, eine Freude, euch heute Morgen hier zu sein und mit euch das Wort Gottes zu lesen, darüber nachzudenken. Und ich hoffe und bete, dass dieses Wort unsere Herzen auch erreichen kann. Auch vielen Dank, dass ihr die Liederbücher brauchen könnt, ist wunderbar. Und Gott möge auch euch alle durch das Singen dieser Liederbücher segnen. Ich weiß, dass ihr alle sehr gute Bibelkenner sind. Ich habe ein paar Namen von bekannten israelischen Männern mitgenommen. Shamua, Jaffat, Ilgal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nachbi und Goyel. Wer sind diese wichtigen Männer? Zwei habe ich nicht vorgelesen. Das sind Josua und Kaleb. Warum kennt ihr nur diese zwei und die anderen zehn nicht? Sind denn diese anderen zehn weniger wichtige Leute? Kaleb und Josua waren Männer des Glaubens. Auch dann, als die Schwierigkeiten, die Herausforderungen in ihrem Leben groß wurden. Und die anderen zehn leider nicht. Sie waren Pessimisten, sie hatten Angst, sie waren mutlos, als die Herausforderungen gestiegen sind. Ich möchte mit euch ins Buch Numeri gehen. Das ist das vierte Buch Mose, Kapitel 13. Numeri habe ich erwähnt, weil das heißt das Buch der Prüfungen. Und wir alle haben immer wieder in unserem Leben Herausforderungen, Prüfungen. Und auf welcher Seite wir stehen? Zu den zwei wenigen, die Hoffnung und Glauben haben, oder zu den zehn Unzufrieden, Klagenden. Vierte Buch Mose, Kapitel 13, da lesen wir die ersten drei Verse. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Bis hierher, ihr könnt die Bibel da offen lassen. Was waren die 12 Kundschaften für Männer? Die Bibel sagt ganz klar, lauter Älteste, Leiter. Oder es steht im Vers 3, Häupter unter den Israeliten. Man kann sagen, diese 12 Kundschafter waren Berufene, Auserwählte, Vorbilder. Oder man kann sagen, sie waren die Guten wie wir. Sind wir auch Auserwählte? Ellen White schreibt im Schatzkammerband 3, Seite 246 Folgendes. Die siebenten Tagsadventisten sind in der Welt in einem besonderen Sinne als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Worte Gottes. Wir als Adventvolk, schreibt sie, sind in dieser untergehenden Welt als Lichtträger, als Wächter berufen worden. Nun lesen wir weiter. Es kommen ja daneben die Namen ab Vers 4 von allen 12 und dann ab Vers 17 lesen wir. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach ist, wenig oder viel. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder in festen Städten wohnen. Und wie ist der Boden? Ist er fett oder mager? Wachsen Bäume darin oder nicht? Bis hierher. Die 12 Auserwählten, die Ältesten, die Guten, die bekamen einen Auftrag. Das Land Kanaan, das ja Gott schon lange vorher auserwählt hat oder verheißen hat für sein Volk, dass sie einmal dort leben, in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Und er sagt diesen 12, geht in dieses Land auf das Gebirge und dann schaut auf das Land herunter. Wie ist das Ackerland? Ist es fett oder mager? Wachsen Bäume darin? Oder wie ist das Volk, die Menschen, die dort wohnen? Sind das viele Menschen oder nur ganz wenige? Und dann schaut auch, wie wohnen die Menschen dort? In Zeltdörfern oder in festen Städten? Mose wusste von dieser großen Herausforderung durch das Sehen. Und deshalb hat er sie ermutigt im Vers 20: Seid mutig, seid hoffnungsvoll, blickt voraus, vergiss mich nicht. Und dann sagt er, bringt auch von den Früchten des Landes mit. Früchte mitnehmen sind immer ein Zeichen, was Gott Gutes getan hat. Und dann lesen wir Vers 25. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um. Und dann Vers 27. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandtet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte. Sie haben eine Traube abgeschnitten, die mussten 2 Männer an der Stange tragen. Habt ihr das schon erlebt? Was für einen positiven Bericht haben Sie hier abgegeben? Wir sind im Land gewesen, wo Milch und Honig fließt. Das sind seine Früchte. Liebe Freunde im Glauben, was hat für dich ein positiver Bericht für Auswirkungen. Positive Berichte oder Erfahrungen, die stärken uns, die ermutigen uns weiterzugehen. Sie geben uns Kraft. Kürzlich besuchte ich ein abgelegenes Haus. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich gehe über 40 Jahre von Haus zu Haus. Über 30 Jahre als Buchevangelist. Und etwa vor 3 Wochen besuchte ich dieses Haus. Und das war schon vor einem Jahr so. Da waren ein Ehepaar Kettenraucher. Kleine Küche, kein Fenster offen und sie haben da 1 Stunde lang geraucht. Und der Mann ist so ein geborener Redner. Er hat so vieles erzählt und auch so vieles Komplizierte. Ich wollte mich einbringen, aber das ging einfach nicht. So habe ich einfach zugehört und plötzlich sagte der Mann, Herr Stricker, ich glaube, Sie sind ein Mann des Glaubens. Habe kein Wort gesagt über Gott, über die Bibel. Aber der hat gespürt, mein Verhalten, mein Interesse an Ihrem Wohl, dass er gesagt hat, Sie sind ein Mann des Glaubens. Positive Berichte tun uns gut. Ein Lob, ein Kompliment stärkt uns. Lesen wir weiter. Vers 28. Sie haben auch die positiven Berichte gebracht. Und dann steht hier, aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Enaks Söhne. Aber, kennt ihr das Wort? Nach einem guten Bericht, nach einer Ermutigung der Freude, kommt ein Aber. Und meistens ist das Aber immer negativ. Plötzlich sind von diesen 12 Kundschaftern 10 auf die Seite gekippt, das Negative zu erwähnen. Sie sahen die befestigten Städte, sie sahen auch die Enak-Söhne, die waren sehr groß und sie bekamen Angst. Und sie haben Gott in dieser Herausforderung aus den Augen verloren. Man weiß heute, dass wir das Negative, das Aber, 5-mal besser behalten als das Positive. Das Negative speichern wir 5-mal besser ab. Wir wissen alle, dass es im Leben nicht nur Positives gibt, sondern auch Prüfungen, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Die Frage ist einfach für mich, auf welcher Seite stelle ich mich? Zur Mehrheit, zu diesen 10, die mutlos wurden, schwach wurden, oder zu Josua und Kaleb, die den Blick auf Gott richteten und mutig waren? Ellen White schreibt im Buch, wie alles begann, Seite 296 folgendes. Aber wenn die Menschen einmal dem Unglauben ausgeliefert haben, sich dem Unglauben ausgeliefert haben, unterstellen sie sich der Herrschaft Satans. Und niemand kann sagen, wie weit er sie verführen wird. Deshalb sind wir doch auf der Hut in unserem Leben, auf welcher Seite wir uns stellen. Sie bekamen einen Auftrag, in das Land zu gehen und das Land anzuschauen. Wie ist der Boden? Wie sind die Menschen, die dort leben? Und wohnen die Menschen in Zeltdörfern oder in befestigten Städten? Der erste Punkt ist die Fruchtbarkeit des Bodens. Wachsen Bäume drin? Ist der Boden fett oder mager? Und da stellte ich mir die Frage, wie ist der Herzensboden der Menschen von heute? Ist der Herzensboden der Menschen fett oder mager? Fruchtbar oder unfruchtbar? Von Haus zu Haus, da ist mein Augenmerk immer gerichtet, was sehe ich in der Wohnung? Eine Bibel oder ein Andachtskalender? Und nur ganz, ganz selten finde ich eine Bibel oder ein Abreißkalender. Ich finde nichts Religiöses in den Wohnungen der Menschen. Kürzlich besuchte ich einen Mann, der kam dann nach den Leuten runter. Und dann hat er mir von seinen gesundheitlichen Baustellen in seinem Leben berichtet. Und ich wusste ganz genau, dass ich einen Arzt im Himmel kenne, der ihm helfen könnte. Und dann habe ich das so ganz scheu und vorsichtig ihm gesagt. Ich kenne Jesus, einen Menschenfreund, einen Arzt des Menschen. Und ich glaube, er könnte Ihnen helfen. Dann ist er ganz zornig von seinem Bank vor der Haustür aufgestanden und hat geschimpft und geflucht und Jesus verurteilt. In Matthäus 24, Vers 12, das ist ein Text, den wir alle gut kennen, da steht, und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der Menschen erkalten für die Wahrheit. Ich habe eine Frage an dich. Was würdest du für einen Bericht jetzt abliefern? Wie der Herzensboden der Menschen ist heute. Was für einen Bericht würdest du abgeben? Interessant ist auch in diesem Text, die Liebe wird in vielen erkalten, das steht nicht in allen, nur in vielen. Da möchte ich euch, wir können hier den Finger drin lassen, in die Apostelgeschichte Kapitel 18 gehen. Apostelgeschichte Kapitel 18. Und da lesen wir Vers 9 und 10. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Petrus. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. In einer Erscheinung hat Gott zu Petrus gesagt, fürchte dich nicht, rede und schweige nicht. In dieser Stadt ist noch ein großes Volk. Lassen wir uns nicht entmutigen. Und die Menschen wenig Interesse haben an Gott, an seinem Wort. denken wir, es sind überall, immer wieder gibt es Perlen, Menschen, die Gott vorbereitet hat. Suchen wir weiter. Auf was sollen sie noch schauen von den Bergen? Auf die Menschen, auf das Volk. Mose wollte wissen, wie sind die Menschen, stark oder schwach, viel oder wenige. Und wir gehen wieder zurück in das vierte Buch Mose. Und wir lesen im Kapitel 13, Vers 33. Sie sagen, wir sahen dort auch Enaks Söhne, die Riesen aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, und wir waren es auch in ihren Augen. Enaks Söhne waren die Nachkommen von Goliath. Das waren Männer von einer Größe über 3,50 Meter. Ihr Bild war, wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken. Und sie auch haben uns auch so angeschaut. Lieber Freund, kennst du Menschenfurcht? Menschenangst? Menschenfurcht, Menschenangst. Das kenne ich eigentlich über 40 Jahre, seit ich von Haus zu Haus gehe. Zum Beispiel, jemand war vor einem Jahr unfreundlich. Und bevor ich läute, habe ich Angst. Und ich bete. Oder ich gehe in ein Restaurant, da habe ich auch Menschenfurcht. Da sitzen am Stammtisch zwei, drei Männer. Und ich weiß aus Erfahrung, das sind Spötter. Menschenfurcht. Oder prinzipiell von Haus zu Haus gehen. Menschenfurcht. Am Stand zu stehen. Menschenfurcht. Oder wenn ich Flyer in die Briefkästen werfe, habe ich Menschenfurcht, habe ich Angst, angesprochen zu werden. Was ist das, was sie tun? Kennst du das auch in deinem Leben? Mose hatte genau das gleiche Problem. Als er berufen wurde, vor den Pharao zu gehen, um das Volk herauszuführen, sagte Mose zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Dann gab er eine Empfehlung an Gott. Nimm es mir doch nicht übel, Herr, aber schicke doch einen anderen. 2. Mose 4,13. Und das Gleiche erlebt auch Petrus. Er hatte stets das erste Wort und das letzte Wort. So ein Draufgänger-Typ. Und als er am Feuer war, Jesus verurteilt, hat dreimal gehört, du bist doch auch einer von seinen Jüngern. Und in dieser Menschenfurcht leugnete er, du gehörst doch auch zu ihnen. Wenn du über deine Menschenfurcht nachdenkst, welchen Bericht würdest du jetzt abgeben? Petrus hatte Menschenfurcht, obwohl Jesus da war. Jesus litt. Und sein Blick, sein Erbarmen trotz Lügen hat Jesus bewegt und auch den Petrus. Petrus hat Jesus aus den Augen verloren. Und deshalb kam sofort die Menschenfurcht. Zum Glück hatte Jesus wieder gewunden. Und Jesus sagte zu ihm, er soll ein Menschenfischer werden. Das ist auch unser Auftrag. Menschenfischer. Sprüche 29, 25 steht, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf Gott verlässt, wer Jesus anschaut, der hat Hoffnung, Kraft. Und was sollen die 12 Kundschafter noch schauen im Land? Wie die Leute wohnen? Zeltdörfer kann man schnell einnehmen. Aber wenn sie in festen Städten wohnen, mit Mauern wie Jericho, wie soll das gehen? Wisst ihr, die Stadtgründer in der Bibel, die ersten Stadtgründer, Nimrod und Kain, das waren die ersten Stadtgründer. Eine Stadtmauer ist unüberwindbar. Die waren 2, 3, 4 Meter dick, 5 bis 10 Meter hoch. Lieber Glaubensfreund, kennst du in deinem Leben auch Mauern? Vielleicht hast du eine Mauer zwischen dir und Gott. Ein unüberwindbares Problem für dich. Vielleicht hast du eine Mauer zwischen dir und deiner Ortsgemeinde oder Weltgemeinde. Kannst du nicht überwinden. Vielleicht hast du eine Mauer in deine Ehe. Mit deinem Ehepartner, mit einer Mauer zwischen deinen Nachbarn oder eine Mauer zu einem deiner Kinder. Die Liste kann man fortführen. Wo sind deine Mauern, die du nicht überwinden kannst in deinem Leben? Wo sind sie? Wie fällt dein Bericht aus? David hat im Psalm 18, Vers 30 so wunderbar geschrieben, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, gleich wie hoch sie sind. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Glaubst du das? Oder nehmen die Mauern dir den Blick zu Jesus? Bei Jesus ist nichts unmöglich. Was hat eine negative Berichterstattung zur Folge oder für Folgen? Wir gehen ins Kapitel 14. 4. Buch Mose, Kapitel 14, und wir lesen dort Vers 1 bis 3. Hier wird beschrieben eine negative Berichterstattung. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägypten gestorben wären oder noch in der Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durchs Geschwert fallen und unsere Frauen und Kinder ein Raub werden? Ist nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Eine negative Berichterstattung schwächt nicht nur mich oder greift meine Gesundheit an, sie schwächt auch Menschen, die um mich sind. Ich schwäche sie auch noch. Deshalb hat Gott die Namen der 10 Kundschafter für alle Generationen bis heute aus dem Gedächtnis der Menschen gestrichen. Weil es Männer waren von Unglauben, von Zögern, von Kritik, als die Schwierigkeit groß wurde, hatte sie gestrichen aus den Köpfen der nachkommenden Generationen. Ellen White schreibt den Patriarchen und Propheten Folgendes. In ihrem Unglauben dieser 10 Kundschafter setzten sie der Kraft Gottes Grenzen und misstrauten der Hand, die sie bis dahin so sicher geführt hat, nicht. Setzen wir auch Gott Grenzen? Wenn der Herzensboden dem Menschen erkaltet ist, wenn Menschenfurcht in mein Leben kommt, setze ich Gott Grenzen? Oder wenn Mauern da sind, setze ich Gott Grenzen? Kaleb verlor niemals den Mut. Nach 45 Jahren, sie mussten dann wieder zurück, 40 Jahre umherwandern, und nach diesen 40 Jahren war Kaleb 85 Jahre alt, oder Josua. Und Josua, er hat dieses Gebiet der Enak-Kinder, diesen Riesen auserwählt, dieses Land zu erobern. Ich habe ein wunderbares Büchlein mit dem Evangelium von Haus zu Haus. Immer wieder lese ich darin. Und da schreibt Ellen White, lasst niemals den Mut sinken. Sprecht nicht Worte des Unglaubens, weil die äußeren Verhältnisse sich gegen euch zu richten scheinen. Wenn ihr für den Meister arbeitet, werdet ihr den Mangel an Kraft spüren. Doch der Herr wird eure Bitten um Hilfe hören und beantworten. Dann schreibt sie, wir wollen hoffnungsfreudig und mutig sein. Verzagtheit im Dienste Gottes ist sündhaft. Er kennt ja all unsere Nöte. Ihm ist alle Macht gegeben und er kann seinen Dienern das erforderliche Maß an Leistungsfähigkeit verleihen. Seid stark und sprecht hoffnungsvolle Worte, bahnt euch den Weg durch alle Hindernisse. Ich möchte mit einem Text in Hebräer Kapitel 10 abschließen. Hebräer Kapitel 10, und das ist Vers 35. Hebräer 10, 35. Da steht, darum werft euer Vertrauen nicht weg. Darum werft euer Vertrauen auf ihn nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und Gott, er möge uns helfen, in den Herausforderungen in unserem Leben immer auf Jesus zu sehen, auf sein Wort. Und dass wir mutvoll sind, hoffnungsvolle Menschen für andere. Gott möge dich, uns alle und mich segnen. Amen.